Herzlich willkommen zum Machen.de Podcast der vierten Folge in der Händlerserie. Heute mit Michael Leibrecht, Johannes Mantel von Machen.de. Und wir freuen uns über unseren Gast Michael Joner, Investor, Unternehmer und CEO von ehemalig Swiss Mobilia, heute Connectra. Und da wollen wir gerade heute drüber sprechen und erfahren, was jetzt den Markenwechsel hervorgerufen hat. Herzlich willkommen, Michael Joner.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich hier sein kann.
Was für ein geiler Name, ne? Connectra. Das hat was Verbindendes, ne? Sehr verbindend, was ihr macht.
Das genau. Wir verbinden. Zum einen natürlich unser Produkt verbindet. Es besteht auf einem Verbindungsknoten, sagen wir es mal so, auf verschiedenen Verbindungsknoten. Aber insbesondere wollen wir auch Menschen mit Räume verbinden. Menschen nicht nur über das Produkt allein verbinden, sondern in der Intention, dass die miteinander sprechen, dass die miteinander interagieren, dass die miteinander arbeiten. Insbesondere Silo-übergreifend, dass wir nicht immer so dieses klassische Thema haben. Wir kommen jetzt ja schon wieder so aus dem New Work-Bereich. Das ist auch so da, wo wir hinwollen. Von daher sind unsere Produkte dafür gedacht, dass die im Raum genutzt werden und Leute verbinden. Überregional, über die Dimensionen hinweg.
Super, das heißt, die Möbel verbinden und Menschen miteinander verbinden, Kommunikation fördern, das ist so. Daher wahrscheinlich auch der Name
Connectra. Genau, so sieht's aus. Cool. Da kommt der Name her.
Sehr geil. Cool. Und bis dahin gab es ja eine längere Reise. Ich habe mal kurz über dein LinkedIn-Profil einfach geschaut. Ja. Habe gesehen, du kommst eigentlich aus dem Bereich Finance, Private Equity, Mergers Acquisitions. Und dann hast du, glaube ich, so um 2019 bist du dann in die jetzige Firma eingestiegen, hast du als Gesellschafter übernommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Magst du ein bisschen erzählen, wie dein Weg so angefangen hat, bis er zu dem geworden ist, was er heute ist?
Klar, gerne. Also wie du schon gesagt hast, ich komme eigentlich aus der Finance-Industry, habe in Frankfurt gearbeitet, 2,5 Jahre im M&A, also im klassischen Investmentbanking, haben bei der Fusion oder von der Übernahme von Firmen beraten, entweder auf der Käufer- oder auf der Verkäuferseite. Bin dann in die Schweiz gewechselt zu einem Private Equity House. Das heißt, ich war dann auf der Investorenseite, wo wir eigentlich immer Firmen übernommen haben für 4 bis 6 Jahre mehrheitlich. Fokus war da immer, gesunde Firmen zu übernehmen und die strategisch und operativ noch besser zu machen und weiterzuentwickeln. Also es war jetzt kein klassischer Restrukturierungsfonds, wie man das sonst kennt, sondern wir sind immer in gesunde Unternehmen eingestiegen. Und 2016 war das tatsächlich schon. Das sieht man auf dem LinkedIn-Profil aber nicht.
Okay.
2016 habe ich schon eine Minderheitsbeteiligung gemacht bei damals Swiss Mobilia, jetzt Connectra.
Ja.
Und bin jetzt nach und nach in die Mehrheit reingerutscht, bin jetzt 100% Eigentümer von Connectra und Ziel war eigentlich immer oder die Intention war immer, dass ich schon immer irgendwo den Wunsch hatte, Unternehmer zu sein, unternehmerisch tätig zu sein und irgendwann musst du halt einfach die Entscheidung treffen, hü oder hot, und dann gibt's auch irgendwann einmal kein Zurück mehr, da musst du es einfach 100% machen oder das sein.
100% machen, ja. Ich finde es einen spannenden Ansatz, weil es gibt ja auch momentan so eine Bewegung neben den Startups, dass man eigentlich sagt, Startup ist in der Natur aus schwierig, aber es gibt einen Markt, der eigentlich undervalued ist. Das sind viele bestehende Unternehmen, in dem du eigentlich schon gute Assets hast, in dem du auch eine gute Struktur hast. Du hast Kunden, du hast ein funktionierendes Produkt. Die stehen oft auch vor einem Generationswechsel oder suchen nach Nachfolge. Und da gibt es ja wirklich gute Möglichkeiten, das neu aufzuziehen, zu entwickeln. Wie du dich damit befasst hast und nach so einem Unternehmen gesucht hast, was waren für dich die wichtigsten Indikatoren, um ein passendes Unternehmen zu finden?
Guter Punkt. Ich habe zum Beispiel die Firma Swiss Mobilia genau über diese Plattform gefunden. Die war ausgeschrieben. Da hat der Altgesellschafter einen strategischen Investor gesucht. Also relativ witzig, dass du das jetzt sagst. Ich sehe nämlich auch, dass wir in Deutschland das Problem haben, dass wir viele bestehende Firmen haben, die wirklich vor einem Generationswechsel stehen, wo auch die zweite Generation nicht mehr da ist oder keine Lust darauf hat. Und das sind, ich meine, das ist der deutsche Mittelstand, das ist, wie soll ich sagen, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft aus meiner Sicht. Und da gibt es ganz, ganz viele Potenziale, die es auch noch zu heben gibt, weil es ja doch manchmal auch Firmen sind, die aus einer, die kommen aus einer Generation, wo man sich halt noch nicht mit digital beschäftigt hat, wo alles im deutschen Raum stattgefunden hat. Internationalisierung, Markenbildung, das sind alles Themen, die meistens irgendwo vernachlässigt wurden, wo man sich halt einfach, ja, wie es halt früher so war, man kam halt aus der Produktqualität und aus dem Produkt selber, aber das ganze Thema Marke und Vision in der Nationalisierung ist völlig hinten dran geblieben. Ich vergleiche es immer so, früher hieß es beim Auto immer, schau dir mal das Spaltmaß an. Das war immer so der Indikator für, wie man sich früher über dieses Produkt identifiziert hat. Heutzutage ist aber Marke und Außenwahrnehmung, wie ich beim Kunden auftrete, viel, viel wichtiger. Um auf deine Frage zu antworten, was sind die Indikatoren, um eine gute Firma zu finden? Für mich war Industrie völlig egal. Das war, glaube ich, vielleicht einfach der Vorteil, dass ich aus dem Private Equity kam, dass ich halt einfach auch Firmen in jeglichen Industrien gesehen habe und angeschaut habe. Und in der Regel, was ich festgestellt habe, ist, dass man sich für alles motivieren kann. Man muss sich nur lang genug damit beschäftigen. Man muss sich einarbeiten in die Themen und dann ist jede Industrie spannend. Im Endeffekt, was immer hilft, ist ein wachsendes Unternehmen, ein wachsender Markt, eine schöne Nische, in der man sich breit machen kann. Natürlich, wenn es idealerweise schon Gewinne abwirft, wir ein strukturell gesundes Unternehmen haben, ist es immer schön. Manchmal ist aber auch ein Unternehmen, wo es halt vielleicht jetzt aktuell nicht so gut läuft, hat man auch relativ schnell Stellschrauben, an denen man spielen kann, wo man das Unternehmen dann auch schnell wieder ins Positive drehen kann.
Absolut. Ja. Und dann bist du 2016 jetzt im konkreten Fall schon als Investor eingestiegen. Genau. Und ab wann warst du dann operativ auch mit dabei?
2017.
Ab 2017, genau. Ja. Und seit 2017 bis jetzt 2022 und auch mit dem Wechsel im Branding ist ja viel passiert.
Genau.
Was waren so die ersten Schritte, die du gemacht hast, nachdem du mit eingestiegen bist ins operative Geschäft? Was waren die ersten Maßnahmen?
Was waren die ersten Maßnahmen? Das ist eine gute Frage. Jetzt müssen wir uns zurückbringen.
Und wie viele Mitarbeiter hatte denn Swissmobilia zu dem Zeitpunkt?
Drei oder vier.
Und jetzt seid ihr wo? Bei?
Jetzt sind wir so bei 15 bis 20, okay, wenn man das Lager mit einbezieht, ja. Also ja, wir sind gut gewachsen, stark gewachsen in den letzten paar Jahren, haben viel mitgemacht, viel Ups und Downs gehabt, wie es halt immer so ist, oder bei einem Unternehmen, auch bei einem wachsenden Unternehmen. Was, glaube ich, ganz spannend ist, und ich glaube, das ist das, wo man schlichtweg auch immer wieder mal, man sollte einfach immer mal wieder verstehen, dass man nur, weil man jetzt irgendwo Private Equity und was weiß ich noch alles gesehen hat, dass man doch nicht alles gesehen hat. Also am Anfang war eigentlich ganz wichtig, erst einmal verstehen, weil jedes Unternehmen hat seine eigene Kultur, seine eigenen Prozesse und seine eigenen Besonderheiten. Und am Anfang ist ganz wichtig, wenn man einfach mal hinsitzt, zuhört und die Schnauze hält, auf gut Deutsch gesagt. Okay. Wenn man einfach mal den Leuten zuhört und ihr erzählt mal, was ihr bisher macht, weil ich brauche nicht meinen, dass ich jetzt da reinkomme und dann gleich den Klugscheißer spielen kann und den Leuten erzählen soll oder kann, was sie zu tun haben. Am Anfang erst einmal verstehen, zuhören. Und dann gibt's natürlich immer wieder Impulse, weil man einfach von außen kommt. Jeder kennt es immer wieder, wenn du seit Jahren irgendwo in einem Unternehmen arbeitest, dann manchmal zieht man halt vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, wie man so schön sagt. Man wird betriebsblind, Prozesse fahren sich ein und man stellt sich nie die Frage, ob man auch mal Prozesse wieder hinterfragen sollte. Und da ist immer ein Impuls von außen, ein neuer Wind, immer ganz wichtig.
Okay. Und was hat sich im Marketing als erstes verändert?
Im Marketing waren wir eigentlich schon immer relativ gut aufgestellt, sagen wir es mal so.
Wir sollen vielleicht nochmal ganz kurz anfangen. Ja. Swissmobilia hat originär vor allem Ersatzteile angeboten für USM-Möbel und hatte dadurch eine natürliche Nachfrage schon ziemlich so.
Absolut.
Weil es einfach vom Preis ein bisschen interessanter war, als wenn man direkt bei USM einkauft, oder?
Genau.
Und das war so die Basis und dann... Wo habt ihr dann angesetzt, um da das Segment langsam zu wachsen?
Also Swissmobilia kam ja eigentlich wir haben Ersatzteile hergestellt für das USM Haller Möbelsystem. Das USM Haller Möbelsystem ist natürlich dadurch, dass es einen modularen Charakter hat, hat es halt einen sehr großen Ersatzteilbedarf, auch weil es dieses Möbel ja seit mehreren Jahrzehnten jetzt schon unverändert gibt. Das ist natürlich der Vorteil für uns gewesen, dass wir uns auf diesem Markt irgendwo breit machen konnten, ganz klar. Wir haben aber dann auch relativ schnell die Entscheidung getroffen, dass wir uns weiterentwickeln müssen, weil ich gesagt habe, wir brauchen ein skalierbares Produkt. Und wenn du ein Ersatzteil machst, bist du nicht skalierbar, weil du immer nur bis zu einem bestimmten Punkt skalieren kannst. Und das ist der Bestand an bestehenden Möbeln im Markt, ganz klar. Darüber hinaus kannst du nicht wachsen. Und dementsprechend braucht es ein skalierbares Produkt. Ist auch ganz wichtig nachher für die Markenbildung, weil wenn du kein eigenes Produkt, kein eigenes Produktdesign hast, ist es sehr schwer, Marke zu bilden. Aus meiner Sicht, also insbesondere im Möbelbereich, entsteht Marke über eigenes Produkt und über eigenes Produktdesign. Mhm. Und dementsprechend, wie gesagt, wir haben unsere Hausaufgaben im Marketing gemacht, da waren wir schon immer sehr, sehr gut aufgestellt, haben natürlich gewisse Sachen professionalisiert, insbesondere was Bildsprache angeht. Wir hatten, ich glaube, wir waren so in den Anfängen, so vor 5 Jahren, haben wir gleich gesagt, wir wollen mal so ein paar verrückte Fotoshoots machen. Da sind auch diese Bilder entstanden, wo wir unser Möbel mitten im Wald stehen haben. Das waren so die ersten Anfänge.
Mhm, habe ich
weil
gesehen,
wir,
ja.
Genau, weil wir immer irgendwo wollten, dass wir in der Bildsprache einen Wiedererkennungswert haben. Das einfach, idealerweise müssen die Leute das Bild sehen und sagen, ah ja, klar, das ist Süßmobiler damals noch jetzt, / Connectra. Das war immer so unsere Idee. Und so haben wir uns natürlich weiterentwickelt, Webshop neu aufgesetzt, neues ERP-System, alles was dazugehört, Social-Media-Channels aufgebaut. Und so entwickeln wir uns peu à peu weiter.
Das hast du Online-Marketing angesprochen. Google Ads spielt das eine Rolle?
Klar, auch, auf jeden Fall, ja.
Kann man da sagen, was ihr da Budget hat oder was ihr da investiert?
Weiß ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ganz ehrlich, das macht das Marketing-Team. Aber wir haben, ich weiß, dass wir eine relativ gute Return on Invest haben, was unser Marketing-Budget angeht. Also ich sage jetzt mal, wenn wir, glaube ich, im Monat für SEO sehr 2.000 oder 1.500 bis 2.000 ausgeben pro Monat, dann kriegen wir in der Regel zwischen mal 5 oder mal 7 zurück. Okay. Was für den Bereich sehr gut ist, ja. Genau. Und wir brauchen es aber natürlich, weil der Kunde nachher, also wenn du jetzt nach Ersatzteilen USM suchst, dann sind wir immer irgendwo top gerankt. Da kommen wir her und der Kunde findet uns natürlich auch darüber. Das ist unsere Heritage, da kommen wir her. Von daher war das für uns auch immer sehr wichtig, dass wir da natürlich auch transparent sind, weil im Endeffekt, wo sucht der Kunde nachher? Er sucht halt auf Google, Amazon, eBay. Das sind ja die klassischen Plattformen, wo ich so eine Produktrecherche mache.
Und habt ihr auch ein Montageteam oder richtet sich das wirklich nur an die Kunden, die selbst die Teile kaufen und selbst verbauen?
Einen Montagedienst selbst haben wir so nicht. Wir haben natürlich ein großes Netzwerk an Leuten, wo wir vermitteln können. Mhm. Ist aber nachher, wie soll ich sagen, auf einer bundesweiten Ebene fast nicht darzustellen, ein eigenes Montageteam zu haben. Irgendwann hoffentlich ja, weil wir kommen jetzt wieder so ein bisschen so, was ist unser Steckenpferd für die Zukunft? Wir haben alles unter dem Motto der Customer Experience untergeordnet. Mhm. Und da ist natürlich der letzte Touchpoint beim Kunden, wenn das Montageteam in der Connectra-Montur aufkreuzt, dem Kunden einen coolen Service bietet, das Möbel dann nochmal aufpoliert beim Aufstellen. Mhm. Das ist halt der letzte Touchpoint beim Kunden und das ist nachher Teil der Customer Experience, was für uns nachher, wir kommen gar nicht so sehr vom Produkt. Produkt wird aus unserer Sicht irgendwann einmal nebensächlich. Es wird die gesamte Customer Experience, die nachher Marke bildet. Mhm. Und das Produkt ist nachher im Endeffekt, jetzt übertrieben gesagt, wo wir hinwollen, ist, dass der Kunde bei uns einkauft, weil die ganze Wertschöpfungskette, die ganzen Touchpoints mit dem Unternehmen so cool sind und so inspirierend sind, dass er bei uns nachher kaufen will und das Produkt eigentlich nachher nebensächlich wird.
Mhm. Da gefällt mir natürlich persönlich immer Markenfable Connectra sehr gut, weil ich meine, es geht um Kommunikation, es geht um Fluss auch in Prozessen. Und wenn man Connectra heißt und das Möbel heißt Connectra, das ist irgendwie so das Tool für das Arbeiten. Also brauchst Connectra, damit es funktioniert.
So ist es, so genau. Das ist wie das Schmiermittel, oder? Ja,
genau.
Damit es halt flutscht.
Hast du Connections.
Ja, genau. So in etwa. So in etwa, ja.
Und jetzt habt ihr ja quasi mit Connectra eine komplette Eigenmarke geschaffen, damit auch ein eigenes Möbel mittlerweile.
Genau.
Sich ja ganz deutlich auch, glaube ich, jetzt von USM Haller abgrenzt.
Auch, genau. Also wir haben das System 01 gelauncht. Mhm. Das gibt's jetzt mittlerweile, wie gesagt, in der Urban-Variante. Das ist unser selbstentwickelter Eckverbinder mit einer zum Patent angemeldeten, noch nicht eingetragen, aber zum Patent angemeldeten Technologie, um die Rohre mit den Eckverbindern zu verbinden. Genau das haben wir jetzt gelauncht letzten Jahres im November. Da sind wir live gegangen. Wird sehr gut angenommen. Das Klassikmöbel mit der klassischen Kugelverbindung gibt's bei uns auch. Wir wollen uns natürlich aber irgendwo schlichtweg als Marke selber etablieren. Da komme ich wieder zu dem Punkt, den ich eingangs gesagt habe. Marke entsteht über eigenes Produkt und über eigenes Produktdesign. Wir werden auch in den nächsten 2 Wochen das ganze Thema in unterschiedlichen Farben nochmal launchen. Wir werden jetzt nochmal eine Sonderedition rausbringen, was Farbe angeht. Wir werden auch die Oberflächen von Glanzchrom nicht nur auch zu Mattchrom anbieten, wo wir uns dann natürlich einfach am Markt wieder deutlich etablieren oder absetzen wollen, damit wir eben auch unsere Alleinstellungsmerkmale haben in der Außenwahrnehmung.
Spannend, ja. Wer ist euer Zielkunde? Also wen sprecht ihr vorrangig an?
Wir sind vorrangig auf einer jüngeren Kundengruppe unterwegs. In der Regel.
Seht ihr euch ein bisschen hipper als jetzt USM?
Auf jeden Fall.
Ja.
Also aus Überzeugung, ja.
Ja, aus Überzeugung.
Aus absoluter Überzeugung.
Also ein bisschen weniger Klassik.
Ich glaube so.
Ja, genau. Genau. Also wir wollen, wie soll ich sagen, ich würde sagen, natürlich unsere Produkte haben einen gewissen Preispunkt.
Ja.
Deswegen, ich glaube jetzt den jungen 22-jährigen Studenten, der gerade in die Studentenbude eingezogen ist, den sprechen wir jetzt noch nicht an.
Ja.
Den wollen wir jetzt natürlich schon irgendwo abholen, damit er halt in 5 Jahren, wenn er dann mal seinen ersten Job hat und dann halt im Endeffekt sprechen wir den urbanen jungen Menschen an, der jetzt seinen ersten Job hat oder seinen zweiten Job hat, so ich sage jetzt mal ab 27, 28, Double Income, No Kids, das sind so die klassischen Leute, die wir ansprechen wollen. Wir versuchen auch in unserer Außendarstellung jünger zu sein, den Kunden darüber abzuholen. Man darf aber auch nicht vergessen, wir sind auch, jetzt sprechen wir nur über die Privatperson, wir sind natürlich auch ganz viel mit potenziellen Kunden im Austausch, die ganz klar, wo es um Büroausstattungen geht.
Was ich noch spannend finde, ist, was wir bis jetzt noch nicht angesprochen haben, ist ja, es ist ja auch ein nachhaltiges Produkt.
Total.
Also es ist hip, aber es ist ja auch vor allem nachhaltig.
Absolut.
Weil Möbel dieser Bauart werden ja 20, 30, 40, 50 Jahre einfach eingesetzt.
Genau.
Und haben eigentlich keine wirkliche Abnutzung. Das Einzige ist, man würde sie vielleicht irgendwann nochmal neu lackieren wollen, wenn man möchte, oder neu beschichten.
Genau.
Aber es ist was sehr, sehr Nachhaltiges, ne?
Also es gibt natürlich Abnutzung im Produkt, sonst hätte es uns als Ersatzteilhersteller wahrscheinlich gar nicht gegeben. Das ist ja völlig klar. Aber wir sind ein nachhaltiges Produkt, ganz klar, weil im Endeffekt, das ist auch so ein bisschen unsere Herangehensweise, wenn wir in die Produktentwicklung gehen. Alle unsere Produkte müssen einen modularen Charakter haben, weil aus meiner Sicht ist Modularität im Produkt, gelebte Nachhaltigkeit, ganz klar. Alles andere ist, du kannst noch so schön alles nur aus Holz machen. Wenn du nachher einen Holzstuhl hast, der miteinander verklebt ist, was bringt dir das nachher? Das bringt dir nichts. Wenn irgendwo ein Teil abbricht, dann kannst du den ganzen Stuhl wegschmeißen. Und wir sind immer, was unsere Produkte angeht, haben wir immer einen modularen Charakter, weil das aus unserer Sicht, das ist Nachhaltigkeit im Produkt. Und dann kommt es auf die Materialität. Die ist auch noch wichtig, aber es wird eigentlich nachher zweitrangig.
Ja, vor allem, weil man ja auch sieht, dass diese Produkte sich im Markt ja auch einfach lange halten, 2-mal, 3-mal, 4-mal wiederverkauft werden.
Genau.
Und bisher den Wert gut gehalten haben.
Ja.
Werdet ihr das auch aufgreifen und das stärker kommunizieren, das Thema Nachhaltigkeit, oder?
Absolut. Also wir wollen, was wir nicht machen wollen, ist, dass wir die nächste Firma sind, die jetzt sich oben auf die Fahne Nachhaltigkeit schreibt, weil das ist auch irgendwann einmal jetzt ein bisschen, ich will nicht sagen ausgelutscht, aber
wird zur Selbstverständlichkeit
sein. So sehe ich es also auch,
wer genau. Wer es nicht lebt und ist, der,
genau. Der ist, glaube ich, automatisch schon raus, so sehe ich das genauso.
Aber ich mache mir manchmal Gedanken, dass ich mir denke, dass solche Möbel in der Wahrnehmung nicht als nachhaltig eingestuft werden aufgrund der Materialien, weil die meisten Leute halt irgendwie zumindest im Kopf noch so ganz klassische Ideen haben, so das sollte Holz sein oder dieses. Und ich denke, dass viele das nicht so auf dem Schirm haben. Ich sage, also meine Wahrnehmung.
Naja, ist jetzt die Frage, was nachhaltiger ist, ein Metallmöbel, was in Deutschland produziert wird, oder ein Holzmöbel, was aus Fernost eingeschifft wird.
Also einfach dieser modulare Gedanke. Ich meine, wir haben alle irgendwie mit Bausteinen, mit Bauklötzen gespielt als Kinder. Ja. Und Verbindungen, Connector, die ich schaffe, die muss ich ja wieder lösen können und verändern können. Das passt auch gut in die Zeit. Verbindungen lösen sich, bilden sich neu.
Genau.
Und deswegen ist es per se einfach immer,
genau,
immer im Umbau.
So absolut.
Wie unsere Wirtschaft gerade im Wandel ist, da passt
einfach. Wie alles im Wandel ist ständig. Ja. Also die Welt ist einfach viel schnelllebiger geworden. Jetzt denken wir mal 2 Jahre zurück, da war so Homeoffice noch so in den Anfängen, oder? Da war man mal ein hipper Arbeitgeber, wenn man mal 1 oder 2 Tage Homeoffice angeboten hat. Ich meine, das hat sich jetzt innerhalb von 2 Jahren durch Corona natürlich maßgeblich verändert. Genau. Und das Thema Homeoffice hat sich einfach innerhalb von 2 Jahren normal radikal geworden. Radikal verändert, ja, genau. Und das ist natürlich eine Veränderung.
Wir sitzen ja gerade im Machen.de in der Agentur eigentlich und man sieht, keiner ist hier, weil alle im Homeoffice sind. Also man merkt es schon jetzt wieder gerade.
Und da entsprechend ist natürlich diese Veränderung, die muss natürlich auch ein Möbel mitmachen. Das bringt nachher nichts, wenn ich jetzt eine Ausstattung kaufe und in 2 Jahren hat sich was verändert und dann muss ich neu kaufen oder wegschmeißen und neu kaufen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann.
Jetzt komme ich schon zur nächsten Frage. Ich war letzte Woche war ich in New York und ich habe von einem gemeinsamen Bekannten erfahren, dass du da auch warst, genau. Und dass du dort auch schon quasi Vertriebswege aufbaust, so wie ich zumindest gehört habe.
Genau.
Welche Vertriebsstrategie habt ihr momentan und welche Vertriebskanäle habt ihr und sind angedacht?
Ja, also da muss man natürlich wieder unterscheiden zwischen B2C und B2B. Der Endkunde wird ganz klar online abgefrühstückt. Wir wollen den online erreichen über unsere Social-Media-Kanäle. Das sind für uns die wichtigsten Kanäle. Wir haben natürlich auch Reichweitengenerierungen über die verschiedenen Online-Marktplätze. Erfreulicherweise passieren aber 70-80% unserer B2C-Umsätze auf unserer Website, was hervorragend ist. Also das ganze Thema, wir nutzen natürlich die Marktplätze, um Reichweite zu generieren. Der Kunde kauft aber nachher bei uns auf der Website. Das heißt, es ist unser Kunde, wir können den bespielen. Und vor allen Dingen sparst du die Verkaufsprovision, brauche ich euch nicht erklären, ist völlig klar. Beim B2B geht es natürlich darum, dass wir versuchen, in Büroausstattungen hereinzukommen. Da passiert jetzt auch schon einiges, also wo wir jetzt konkret Anfragen bekommen, könnt ihr das, das könnt ihr jetzt ja auch, macht uns doch mal ein Angebot. Da gibt es verschiedene Ansätze. Das ist natürlich aber ein Markt, den muss ich halt wieder mit klassischem Vertrieb bespielen oder halt irgendwo über eine Landingpage machen. Aber ich denke, dass hier noch relativ viel im persönlichen Austausch stattfinden wird. Das merken wir jetzt auch, dass eben die Leute auf uns zukommen und du brauchst halt trotzdem wieder diesen Ansprechpartner vor Ort, den Kundenservice, der einem Angebot macht. Das geht da immer wieder hin und her und verändert da nochmal was und hier nochmal ein Schleifchen dran. Das ist halt einfach so, genau. Das wird auch immer so bleiben wahrscheinlich. Wir sind natürlich immer wieder interessiert, ganz, ganz neue Wege zu gehen. Also für uns ist Digitalisierung ein Riesenpunkt, wo auch, glaube ich, die Möbelindustrie noch einen riesen Aufholbedarf hat. Also wir haben jetzt ja einen Konfigurator online, auch mit Augmented Reality, wo ich das Möbel mir konfigurieren kann und dann selber in die Wohnung projiziere, damit ich einfach mal schaue oder sehen kann, wie es ausschaut. Das wird schon sehr, sehr gut angenommen, aber da gibt es noch viel mehr. Also wir überlegen auch schon in die Richtung, dass wir digitale Verkaufsräume machen, wo man, also à la Metaverse, sagen wir es jetzt mal so, wo man mit Avataren nachher schlichtweg Verkaufsgespräche führen kann in einem digitalen Verkaufsraum. Okay. Da sind wir schon dran. Das ist jetzt alles sozusagen Dachregion und Europa, weil das können wir selber machen. Darüber hinaus suchen wir immer in allen Herren Ländern eigentlich exklusive Vertriebspartner. So machen wir es schon in Südkorea. Wir haben da schon einen exklusiven Vertriebspartner, der für uns dort alles übernimmt.
Wie funktioniert da die Logistik?
Die bestellen bei uns im Regel im 20-Fuß- oder im 40-Fuß-Container. Wir stellen es denen auf den Hof. Die haben ein eigenes Lager und machen eine eigene Bewirtschaftung. Also im Endeffekt verkaufen wir die Einzelkomponenten dorthin.
Und die Herstellung ist 100% in Deutschland, oder?
Die ist nahezu 100% in Deutschland. Es gibt ein paar Kleinstteile, die wir nicht in Deutschland produzieren lassen, weil das noch historisch gewachsen ist. Auch hier sind wir gerade dabei, eigentlich alles wieder hier ins Umland, in zumindest europäische Umland zurückzuholen. Die Strategie verfolgen wir schon seit 2017 oder 2018. Das muss das Ziel sein, dass es in den nächsten 1 bis 2 Jahren geschehen ist. Aber ansonsten produzieren wir ausschließlich in Deutschland, ja.
Und das soll auch so bleiben. Das heißt, auch
unbedingt
die
Produkte
in die USA werden dann aus Deutschland
quasi. Die werden in Deutschland produziert. Klar, irgendwann einmal muss man mal drüber nachdenken, völlig klar, was noch wirtschaftlich ist. Wenn mal ein Markt eine gewisse Größe erreicht, dann kann man natürlich drüber nachdenken, ob man dort eine eigene Produktionslinie aufsetzt. Aber was wir auf keinen Fall machen wollen, ist, dass wir irgendwo alles in Fernost produzieren lassen, hierher kann und dann wieder in die Welt versenden. Also wenn, dann nur Optimierung, aber natürlich immer vor dem Hintergrund, die Qualität muss sitzen, die Nachhaltigkeit muss sitzen. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist es für uns automatisch ein Ausschlusskriterium.
Ja. Wir beim Machen beschäftigen uns ja vor allem eigentlich mit der Stärkung von Unternehmen, die regional arbeiten, die eigentlich schon dem deutschen Mittelstand zuzuordnen sind. Und deswegen finde ich das ein gutes Beispiel, weil es einfach zeigt, du kommst aus dem Bereich Private Equity, kommst eigentlich so von der Sicht oben drauf und dann aber sich ganz konkret mit dem Unternehmen zu identifizieren, mit den Menschen, die vor Ort sind, da was draus zu machen. Wir haben immer so eine Definition, dass wir immer sagen, was bedeutet es für den Unternehmer, ein Macher zu sein? Ja. Und wir haben immer gesagt, so, wir haben es ein bisschen so herausgearbeitet die letzten Male und gesagt, irgendwo hat es was damit zu tun, dass du erstmal intuitiv und strategisch so eine Idee hast und dann musst du ja ziemlich schnell schauen, was passiert in der Realumsetzung.
Einfach mal machen.
Halt. Und dann einfach mal machen, genau. Genau. Und das unterscheidet sich ja aber jetzt schon stark von dem, wo du hergekommen bist am Anfang.
Klar.
Wie würdest du sagen, was war der größte Unterschied von dem Arbeiten, was du zuvor gemacht hast und wie das jetzt als Unternehmer ist, der quasi im Zweifelsfall auch wirklich sagen muss, okay, was ist mit dieser einen Schraube? Ich muss mich da bis ins Detail mit befassen, damit das gelöst werden kann.
Genau. Ich glaube, die größten Unterschiede sind nachher, dass du eigentlich, wenn du Private Equity und Investment Banking unterwegs bist, dass du eigentlich vom Operativen keinen blassen Schimmer hast und spannende Sachen aufs Papier runterschreibst, aber in der Umsetzung keine Ahnung hast, wie es eigentlich funktioniert.
Okay.
Das ist, glaube ich, mal das Wichtigste, weil also es gibt ganz, ganz wenige, die wirklich mal operativ tätig waren, die mal Sales gemacht haben, die mal in der operativen Leitung waren, die mal ein Einstellungsgespräch geführt haben, die mal ein Kündigungsgespräch geführt haben. Das sind mal die banalen Themen.
Ja.
Es gibt ganz wenige, die das schon gemacht haben. Und das hört sich immer so einfach an, aber im Endeffekt ist es wie immer, das sind alles People's Business.
Ja.
Es geht darum, dass du den Leuten zuhörst, dass du versuchst, eine Kultur aufzubauen, dass das Unternehmen für irgendwas steht. Das ist auch jetzt mit Corona ganz schwer geworden, wenn man eine Kultur hat, Kultur beizubehalten. Das haben auch wir gemerkt. Das hat uns ziemlich zu schaffen gemacht und das ist uns auch oder mir persönlich zu spät aufgefallen.
Ja.
Aber im Endeffekt musst du halt nachher einfach auch ein Stück weit Trial and Error. Du kannst auf dem Papier alles durchdenken und strategisch überlegen und nochmal eine Analyse machen. Im Endeffekt musst du es aber einfach irgendwann einmal machen.
So sieht's aus. Das heißt, in einem Wort, was bedeutet machen für dich in einem Wort gesagt oder in einem Satz besser gesagt?
Was bedeutet machen in einem Satz? Ich glaube, viel mehr Zeit damit verbringen, es einfach mal umzusetzen und zu probieren, statt drüber nachzudenken.
Klasse. Das nehmen wir direkt als Schlusswort. Ja. Herzlichen Dank erstmal fürs Gespräch. Und wir sind gespannt, was Connecta die nächsten Jahre noch um die Ecke bringt.
Super, vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut.
Klasse.